3. Bärbel Schäfer live.
Mein Gast des Tages ist heute der Philosoph Philipp Hübel. Er ist Juniorprofessor für theoretische Philosophie an der Universität Stuttgart. Und ich begrüße ihn heute im Hauptstadtstudio in Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Genauso warm in Berlin?
Im Studio recht angenehm kühl, aber draußen schon sehr warm, ja.
Sehr warm. Also, wir steigen heute ein in die Welt der Philosophie. Müssen wir Sorge haben, dass das jemanden verschreckt von den Hörern?
Im Gegenteil. Ich glaube, dass es ein so natürliches Interesse an Philosophie eigentlich bei jedem Menschen gibt. Und man kann Philosophie so aufbereiten, dass es auch für jeden verständlich ist. Insofern okay. Glaube ich, dass es eher Interesse wecken wird.
Wir beide schaffen das, ja. Vielleicht können wir ja mal anfangen damit, dass Sie uns erklären, wie lernt man eigentlich philosophieren? Kann das jeder?
Naja, philosophische Fragen sind diese ganz allgemeinen Fragen. Gibt es Willensfreiheit? Geht es nach dem Tod weiter? Ist der Tod das Ende des Lebens? Existiert Gott und so weiter? Und diese Fragen stellt man sich immer mal wieder. Aber man kann natürlich auch lernen, systematisch daran zu gehen. Und das lernt man dann zum Beispiel im Studium oder manche schon in der Schule. Also zum Beispiel, wie man gut argumentiert. Ja? Mhm. Welches Argument spricht dafür, dass wir in einer gerechten oder ungerechten Welt leben? Oder welches Argument spricht dafür, dass wir einen freien Willen haben oder keinen freien Willen haben? Und das kann man, da kann man richtig Techniken lernen.
Also alles Themen, auf die wir vielleicht heute im Laufe der Sendung bis 12 Uhr noch ein bisschen einsteigen können. Sie haben dieses Studium ja absolviert, der Philosophie und der Sprachwissenschaften in Berlin. Also beginnt Philosophie immer mit dem Stellen von Fragen. Das ist der Anfang.
Ja, genau. Fragen fordern ja eine Antwort und es gibt ja immer so den Philosophen, sagen wir es ein bisschen scherzhaft, die Philosophen sind sehr gut im Fragen stellen, nicht so gut im Antworten geben. Also die Antworten sind meistens schwieriger als die Fragen. Die Fragen sind einfach gestellt, ja, existiert Gott, sind wir frei in unseren Entscheidungen, aber die Antwort dann zu finden ist durchaus schwierig.
Aber ich denke doch eigentlich, wenn ich eine Frage stelle, immer aus mir heraus, immer ja eigentlich subjektiv und nicht allgemeingültig. Kann denn dann Philosophie auch objektive Erkenntnisse liefern?
Naja,
wie funktioniert das?
Lustigerweise ist das selber wieder eine philosophische Frage, ob die Philosophie eine Wissenschaft ist. Und das ist interessanterweise bis heute sehr umstritten. Ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube auch nicht, dass alle unsere Fragen subjektiv sind. Wenn ich, sagen wir mal, eine medizinische Frage habe, ja, warum bin ich jetzt krank geworden und warum geht es mir so schlecht, dann ist natürlich erstmal, fange ich an mit meinem subjektiven Gefühl, ich fühle mich irgendwie schlapp, aber natürlich gibt es dafür eine objektive Erklärung, die nicht nur von mir abhängt, sondern von irgendwelchen Tatsachen. Und in der Philosophie ist das ähnlich. Also es geht nicht nur darum, seine eigenen Meinungen auszutauschen, sondern um die Frage halt, wer hat die besseren Argumente.
Okay, dann geht es auch ein bisschen um seinen verbalen Schlagabtausch, ne?
Denn das ist ja, dazu, ja.
immer das gewesen, was wir Sie sicherlich auch in der Schule immer hatten. Unterschiedliche Theorien von ganz unterschiedlichen Philosophen, die sich immer widersprachen. Und irgendwie dachte ich mal, bei mir geht gar kein Vorhang der Erkenntnis auf. Aber vielleicht lag das auch nur an mir. Jetzt müssen Sie natürlich sagen, nein, Frau Schäfer, es lag nicht an Ihnen.
Es lag sicherlich nicht an Ihnen. Aber man hat diese Vorstellung ist sehr interessant. Das hatte ich nämlich auch während der Schulzeit. Ich dachte, irgendwann gibt es diesen Punkt, wo man dann auf einmal mit so einem großen Schritt alles versteht. Und
diesen Klarheit.
Vorhang, den man zur Seite zieht und dann kommt die sonnige Wiese, die man sieht. Aber so ist es einfach nicht. Es ist leider dann doch sehr mühsam und schrittweise versteht man die Sachen besser, kann sie besser einordnen und ja, es ist ein langer Weg.
Sehen Sie, da waren Sie einfach ausdauernder als ich. Nun haben Sie ein aktuelles Buch geschrieben, das heißt Folge dem weißen Kaninchen. Da müssen wir wahrscheinlich aufpassen, dass das nicht auch Haustierfreunde bestellen. Ne? Es geht noch weiter, der Untertitel.
Es haben tatsächlich auch Haustierfreunde schon bestellt. Ich war ganz am Anfang sehr lange auf Platz 1, der in der Rubrik bei Amazon unter Haustiere Kaninchen. Das sind die sogenannten Fehlkäufer, über die sich der Verlag natürlich gefreut hat. Kann man nicht verhindern.
Ja, wer weiß, wie viele Kaninchenbesitzer, Kaninchenzüchter Sie jetzt mittlerweile, Philipp Hübel, zum Philosophieren animiert haben. Aber was tatsächlich dahinter steckt, denn wir wollen ja eintauchen in die Welt der Philosophie und nicht in die Welt der Kaninchen, Hasen und Rammler, das erklären wir gleich, okay?
Gut, gerne.
Philipp Hübel ist mein Gast des Tages. Er ist Philosoph und haben sich Ihre Eltern eigentlich erschrocken, als Sie gesagt haben, so, ich werde Philosoph?
Ja, die hatten schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, als ich das gesagt habe und haben, glaube ich, auch die ersten zwei Studienjahre gedacht, naja, der tobt sich jetzt ein bisschen aus, der beschäftigt sich jetzt ein bisschen mit Philosophie und dann studiert er was Anständiges.
Warum macht es allen Eltern Angst?
wahrscheinlich, weil man sich nicht genau vorstellen kann oder damals auch sich nicht so gut vorstellen konnte, was man damit machen kann. Früher waren die Lebensläufe, als ich habe Anfang der Mitte der 90er studiert, da waren die Lebensläufe noch ein bisschen geradliniger. Da wollten die Eltern natürlich, dass man Medizin macht oder Jura, weil da klar war, welches Berufsbild sich daraus ergibt. Und auch heute ist das immer noch so. Man fragt sich natürlich immer sofort, naja, hat der Junge danach dann auch einen Arbeitsplatz?
Oder muss er doch noch den Taxischein parallel mit absolvieren? Aber wo sind denn Philosophen heute eigentlich? Mittlerweile ja eben auch in den Unternehmen. Also bei all den Kollegen, Kommilitonen, die dann tatsächlich BWL und Jura studiert haben, oder?
Genau, das gibt es auf jeden Fall. Ich kenne ein paar Kollegen, die in den Unternehmensberatungen gelandet sind. In den Medien, muss man sagen, gibt es auch Philosophen. Also Kommilitonen von mir sind auch beim Radio oder beim Fernsehen gelandet. Wenige werden natürlich akademische Philosophen, aber ich glaube, man lernt eigentlich im Studium auch in der Philosophie etwas, was man überall gebrauchen kann. Also dieses klare Argumentieren, sich von Worthülsen jetzt nicht täuschen lassen, so genau auf die Worte zu achten, Argumentationen aufzubauen, so textsicher zu sein. Das braucht man eigentlich in ganz vielen Bereichen, im Öffentlichkeitsbereich von Unternehmen, alles was mit Kommunikation, Sprache zu tun hat, da kann das eigentlich nur helfen. Ich würde sogar sagen, von den Geisteswissenschaften würde ich jedem da am ehesten das Philosophiestudium empfehlen.
Wann haben Sie denn gemerkt, dass das Ihre große Leidenschaft sein wird?
Das kam bei mir relativ spät. Also selbst, ich habe das studiert, Philosophie, weil es mich interessiert hat und ich wollte aber eigentlich Schriftsteller werden und dachte, das ist eine gute Grundausbildung. Habe auch noch Literaturwissenschaft am Anfang gemacht, habe dann zur Sprachwissenschaft gewechselt und erst so im sechsten Semester habe ich so gemerkt, ja, irgendwie interessiert mich das Thema dann doch mehr als nur so nebenbei, um sich ein bisschen zu bilden. Und dann hat es mich irgendwie gepackt, aber wirklich durch eine Kette von Zufällen bin ich dann an der Uni gelandet. Das war nicht mein ursprünglicher Plan.
Als Professor meinen Sie jetzt, als
ja, das, genau.
Juniorprofessor, ne? Und was glauben Sie, inwieweit in Ihren Augen bereichert Philosophie unsere Gesellschaft?
Ja, wenn man sich philosophische Fragen stellt, dann ist man ja immer sofort bei den Grundlagen von allen Lebensbereichen, ja, die Grundlagen der Wissenschaft sind philosophisch begründet, alle Fragen der Lebensführung, alle Fragen des zwischenmenschlichen Zusammenlebens, auch politische Fragen haben ja am Ende immer irgendeine allgemeine philosophische Komponente. Insofern merkt man das vielleicht gar nicht, wenn man irgendeine Diskussion führt, sagen wir mal in der Moralphilosophie, oder sagen wir mal, man führt eine Diskussion über Abtreibung und man merkt vielleicht gar nicht, dass man bestimmte Grundpositionen, die in der Ethik oder in der Philosophie diskutiert wurden, angenommen hat oder mal irgendwo gehört hat. Aber vieles eigentlich, was man im alltäglichen Austausch so an Themen behandelt, hat irgendeinen philosophischen Ursprung.
Jetzt ist es ja so, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, haben ja viele wahrscheinlich das Gefühl, ach, das sind jetzt eher Themen, Sie sagen zwar, es sind Themen, die jeden Menschen auch heute noch begegnen, aber viele haben vielleicht noch die alten Philosophen im Kopf. Hat Philosophie irgendwo auch einen Kontaktpunkt, ich nenne es jetzt mal eine Synapse mit dem Zeitgeist?
Oder? Ja, ich würde sogar sagen, in zwei Weisen. Einmal gibt es natürlich viele Philosophen heutzutage, ich würde die eher Kulturwissenschaftler nennen, aber die nennen sich meistens selber Philosophen, die so ein bisschen diese Zeitgeistphilosophie genau machen. Ja? Wie ist unsere Gesellschaft? Sind wir jetzt auf einmal alle individualistisch? Oder welche Rolle spielen soziale Netzwerke? Verändert sich unser Leben durch das Internet? Also so Diagnosen momentan, das sind so die Seismographen der gesellschaftlichen Entwicklung. Ja? Und das machen einige ganz gerne und wenn man sagt, das gehört auch noch zur Philosophie dazu, wenn man so einen weiten Begriff hat, würde man sagen, da hat man direkte Anwendung.
Aber ich spüre jetzt, Sie würden ihn gerne eher etwas enger fassen. Was wäre denn der Blickwinkel aus Ihrer Sicht, der des Philosophen?
Mich interessiert vor allen Dingen dieses genaue begriffliche Arbeiten. Also man sagt immer, die Philosophen stellen diese Was-Fragen. Ja, sagen wir mal, Naturwissenschaftler reden über Gefühle oder wir reden im Alltag auch über Gefühle, Zorn, Angst, Eifersucht, Neid. Und die Philosophen fragen dann, was ist eigentlich ein Gefühl, eine Emotion? Ja, ist das nur sowas wie ein subjektiver Zustand? Ich bin ein bisschen jetzt aufgeregt oder ein bisschen nervös oder steckt da mehr dahinter? Wie kann man das sozusagen das Naturwissenschaftliche in der Neurologie, in der Psychologie, was wir wissen über Emotionen, wie kann man das zusammenbringen mit unserem Altersverständnis und wie kann man da so eine einheitliche Theorie machen?
Also das unterscheidet den Naturwissenschaftler die Frageweise und oder die Aufsicht auf ein Thema vom Philosophen?
Würde ich sagen, genau. Naturwissenschaftler wollen meistens immer eher wissen, wie funktioniert was? Ja, was passiert im Gehirn, wenn ich Angst habe? Was sind die Auslöser von Angst? Und machen sie eine Liste vielleicht? Und diese Was-Frage, was ist denn eigentlich Angst? Ist das jetzt ein mentaler Zustand? Muss das im Bewusstsein sein? Gibt es unbewusste Angst? So diese Fragen wird eher selten nach meiner Erfahrung in der Naturwissenschaft gestellt. Und da kommen dann die Philosophen ins Spiel. Also sind dann so Wissenschaftsberater oder vielleicht auch Gesellschaftsberater.
Okay, jetzt habe ich eben schon Ihr Buch angekündigt. Jetzt haben wir doch noch über andere Dinge gesprochen. Gleich steigen wir ein mit dem weißen Kaninchen. Gut. Versprochen, Herr Hügel.
Ja, gerne.
Philosophieren heißt neugierig sein, sich Fragen stellen. Und das machen wir mit unserem heutigen Gast, dem Philosophen Philipp Hügel. Sie haben Ihr erstes, ist richtig, ne? Ihr erstes populärwissenschaftliches Buch jetzt veröffentlicht.
Ja, ist sogar mein erstes Buch.
Überhaupt? Oh Gott, wie war denn das erste Mal?
Ja, es ging eigentlich ganz gut. Hat mir Spaß gemacht, das zu schreiben. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so erfolgreich wird. Aber freue mich natürlich, dass das sich so gut verkauft und so viele Leute das offenbar interessiert.
Ja, und es heißt Folge dem weißen Kaninchen in die Welt der Philosophie. Aber es ist ein Buch eben nicht für Fachleute aus Ihrem Genre, sondern für wen?
Eigentlich für jeden, der sich für diese Themen interessiert, für Gefühle, Träume, Willensfreiheit, Schönheit und noch ein paar andere Themen. Und ich habe mir gedacht, nur so ab ungefähr der 11., 12. Klasse, da habe ich selber angefangen, mich mit philosophischen Texten zu beschäftigen. Also ungefähr ab dem Alter müsste man das eigentlich lesen können.
Also bietet es im Grunde eine Art Orientierung durch die Themen, die Menschen bewegen? Oder?
Genau, es ist eine Orientierung. Es ist geschrieben mit wenig Fachvokabular oder wenn, dann wird das erklärt. Es ist jetzt auch nicht, sind jetzt auch nicht viele Zitate drin oder es geht auch nicht darum, welcher Philosoph jetzt genau was wann gesagt hat, sondern es geht eher wirklich um die Fragen. Ja? Sind wir frei in unseren Entscheidungen oder nicht? Existiert Gott? Warum ist Bewusstsein ein Rätsel? Und die gehe ich dann so durch, auch so anhand von Alltagserfahrungen, kleinen Geschichten aus dem Alltag, die man so kennt.
Ganz schön eigentlich. Also im Grunde ist es eine, Sie schreiben es ja selber, auch eine Orientierung im Irrgarten der Philosophie, ne? Und verraten Sie auch Schleichwege und Abkürzungen?
Genau, das gehört auch noch ein bisschen dazu, ja. Also diese Reisemetapher verwenden viele Philosophen, ja, die Nachdenken in Gedankenschritten sozusagen von einem Ort zu einem anderen kommen. Kant sagt, philosophieren heißt, sich im Denken zu orientieren. Wittgenstein sagt, ein philosophisches Problem erkennt man daran, dass man immer erstmal anfängt mit der Frage, mit dem Problem, ich kenne mich nicht aus, wo geht es lang, ja. Und deshalb hat sich das ganz schön angeboten, eigentlich diese Reise- oder Bewegungsmetapher zu verwenden.
Nun ist das ja auch eben ein Einführungsbuch, das sagen Sie ja selber, für jemanden, der sich bisher vielleicht nur ein bisschen oder noch nicht so ausführlich mit Philosophie beschäftigt hat. Aber Einführungsbücher, ist jetzt vielleicht ein bescheuertes Beispiel, aber ich musste gerade eins lesen zum Thema Motorbootführerschein, sind ja manchmal so ein bisschen öde, ne? Also die Praxis ist ja immer sehr viel spannender als das Einführungsbuch.
Das ist richtig. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, also ich habe viele Einführungsbücher gelesen, bevor ich natürlich selber dann eins geschrieben habe und auch früher, ich unterrichte ja Philosophie jetzt seit 8 Jahren und natürlich schaut man immer, was auch für Erstsemesterstudenten, was kann man mal empfehlen. Und die meisten Einführungen waren einfach unglaublich staubtrocken und langweilig und immer nur dieses, das hat Sokrates gesagt und dann kam Spinoza und Descartes und davon wollte ich weg. Deshalb war mir halt genau wichtig, wirklich am Alltag, an Alltagsbeispielen, ja, also.
Aber ist doch jetzt ganz praktisch, dann können Sie ja den Studenten Ihr eigenes Buch empfehlen.
Ja, das mal.
Oder dürfen Sie das gar nicht?
Da dürfte ich sicherlich, aber das habe ich jetzt bisher noch nicht
Kommt mit auf
so
die
explizit gemacht. Ja.
Also, aber man muss noch mal sagen, Sie unterrichten, es gibt ja praktische und theoretische Philosophie, auch noch analytische Philosophie und Sie selbst sind Professor für theoretische Philosophie.
Genau, also Juniorprofessor.
Erklären Sie mal den Unterschied.
Also Juniorprofessor, es gibt einfach 3 Stufen bei Professoren und nach dieser Reform, die es vor ein paar Jahren gegeben hat, gibt es jetzt sozusagen die unterste Stufe, ist der Juniorprofessor. Also man ist verbeamtet auf Zeit und noch nicht habilitiert. Also man hat das große zweite Buch noch nicht geschrieben nach der Doktorarbeit.
Okay, ich meinte jetzt auch nochmal den Unterschied zwischen praktischer
und
analytischer.
Auch gerne das. Und, das wird in Deutschland so gemacht, nicht in vielen anderen Ländern nicht. Das geht einfach so, alle, die sich mit Werten und Normen beschäftigen, ja, was ist gut, was ist gerecht, was ist Fairness, was soll ich tun, das nennt man praktische Philosophie vom altgriechischen Praten, etwas tun. Das hat was mit den moralischen Handlungen zu tun. Und den anderen großen Bereich nennt man theoretische Philosophie, wo es gerade nicht um Werte und Normen geht. Ja, also sowas wie Erkenntnistheorie, was ist Wissen, Wahrheitstheorie gehört dazu, die Sprachphilosophie, ja, wie bekommen Wörter ihre Bedeutung, die Philosophie des Geistes, ja, wie funktioniert unser Geist, unser Bewusstsein, all das gehört zur sogenannten theoretischen Philosophie und das decke ich alles ab.
Das ist aber so, oder die Frage, die ich mir stelle, gibt es denn dann eigentlich auch bei den Theorien, die Sie sich dann ja mit Ihren Studenten gemeinsam erarbeiten, Fragen, die sich stellen, auch Beweise, wie zum Beispiel in der Naturwissenschaft, dann will man ja immer einen Gedankenweg nochmal beweisen. Gibt es das bei Ihnen?
Genau. Von Beweisen reden noch manche, also sowohl in der Naturwissenschaft auch in der Philosophie. Ich glaube, das Wort ist eigentlich unglücklich gewählt, weil Beweise in diesem engen Sinne gibt es eigentlich nur in der Mathematik und in der Logik, also in diesen formalen Wissenschaften, das kennt man vielleicht noch so aus der Schule, ja, wo man wirklich sagt, von Prämissen leite ich was ab und dann habe ich das Theorem bewiesen in der Mathematik. In der Philosophie und auch in den Naturwissenschaften argumentiert man eher für eine These. Man fragt, was sind gute Gründe, die man hat. Ja, man kann nicht richtig sagen, man hat bewiesen, dass Elektronen negativ geladen sind, sondern man sagt eher sowas wie, naja, ich habe sehr gute Hinweise, sehr gute Gründe, ich habe viele Experimente, die dafür sprechen.
Nennen wir es Hinweise.
Genau, und Philosophen machen das genauso. Die sagen auch, ja, was spricht jetzt für die Position? Ne? Es gibt zwei Positionen, ein paar Argumente sprechen für die eine und die andere und am Ende ist dann die Frage, wie wägt man dann ab, welche Position ist besser, welche ist schlechter.
Und warum Philosophie momentan so populär ist, das klären wir vielleicht gleich mal. Ne? Und dann steigen wir ein in so unterschiedliche Bereiche aus dem weißen Kaninchen, dem wir folgen sollen. Philipp Hübel ist Philosoph, erfolgreicher Bestsellerautor des Buches Folge dem weißen Kaninchen. Und manchmal werden Sie in den Medien so ein bisschen als Popphilosoph bezeichnet. Verletzt Sie das eigentlich?
Oh, das finde ich nicht schlimm. Das ist, glaube ich, einfach, damit ist einfach gemeint, man will sein Fach popularisieren. Und das machen ja nicht nur Philosophen, sondern auch andere Leute, Psychologen oder Physiker machen das ja auch. Also da habe ich nichts dagegen.
Ist das keine Bremse für die wissenschaftliche Karriere?
Glaube ich nicht. Das kann man ja voneinander trennen. Ja? In der Wissenschaft wird man beurteilt nach dem, was man in den Fachartikeln produziert und ob das interessant ist oder nicht. Und wenn man jetzt noch eine Einführung geschrieben hat, ist das, glaube ich, kein Hindernis.
Und Auftritte dann in Unterhaltungssendungen sind auch nicht hinderlich, sondern ist das für Sie dann eine Chance, den Markt einfach ein bisschen zu vergrößern für dieses Thema?
Genau, also ich habe das jetzt bisher noch nicht oft gemacht. Ich war, glaube ich, 2-3 Mal hatte ich kleinere Auftritte. Und natürlich habe ich die Chance jetzt genutzt, wenn jemand mich zu meinem Buch fragen will, dann natürlich auch zu einer Sendung zu gehen.
Ja, ich freue mich ja auch, dass Sie heute da sind.
Genau.
Nun heißt es ja, folge dem weißen Kaninchen. Wie kommt denn das weiße Kaninchen in die Philosophie?
Das hat zwei Gründe. Das weiße Kaninchen gibt es bei Alice im Wunderland. Ja, Alice folgt dem weißen Kaninchen, gerät in den Kaninchenbau und kommt von der Wirklichkeit in diese Fantasiewelt. Mhm. Und das gleiche Motiv gibt es dann nochmal in dem Film The Matrix. Da gibt es die Hauptfigur Neo.
Stimmt.
Oder Neo, der sieht ein Tattoo als in Form eines Kaninchens auf dem Rücken einer Frau, folgt dann sozusagen auch dem Kaninchen, schluckt die Pille und kommt dann aus seiner Fantasiewelt oder seiner Illusion, in der er lebt, in die Wirklichkeit. Und diese Bewegung sozusagen von der Wirklichkeit in die Illusion, von der Illusion in die Wirklichkeit, das fand ich ganz schön als Motiv für die Philosophie.
Diese Bewegung. Ist das Wunderland in diesem Fall die Wirklichkeit?
Genau, mich interessiert natürlich nicht die illusorische Welt, sondern die Wirklichkeit. Aber auch in beiden, sowohl im Film als auch im Buch, stecken unglaublich viele philosophische Fragen drin. Lewis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland, war selber Philosoph, hat auch philosophische Aufsätze geschrieben und der hat das vollgepackt eigentlich mit kleinen Rätseln und Paradoxien. Humpty Dumpty zum Beispiel, der sagt, er könnte seine eigene Sprache erfinden oder die weiße Königin, die 6 unmögliche Dinge vor dem Frühstück denkt, also diese kleinen Spielchen, das sind eigentlich auch kleine philosophische Rätsel und auch in dem Film The Matrix, man denkt es erst nicht, weil man denkt, das ist so ein Actionfilm, aber da steckt auch ganz viel drin.
Also man soll gar nicht immer so kritisch sein, ne, mit diesen Hollywood-Blockbustern, aber wenn ich jetzt an meine beiden kleinen Jungs denke, dann habe ich das manchmal das Gefühl, dass die und ihre Freunde irgendwie so die wahren Philosophen sind. Den ganzen Tag wird natürlich gefragt, wann, wieso, weshalb, warum und ich habe den Eindruck, Kinder sind irgendwie offen für Fragen, ja, sind neugierig. Was muss man denn eigentlich tun, damit wir als Erwachsene das später nicht verlieren?
Ja, das ist eine wirklich sehr spannende Frage, weil ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, Kinder sind Wissenschaftler erstmal ganz allgemein, weil sie wollen einfach alles wissen. Ja? Sie wollen wissen, wie die Welt funktioniert. Das ist, glaube ich, am Anfang sind sie eher Naturwissenschaftler. Die wollen wissen, wo ist der Wind, wenn er nicht weht. Ja? Und wenn sie noch kleiner sind, dann werfen sie da und den Löffel runter und merken, es macht ein Geräusch, machen das 100 Mal und wollen das immer wieder testen, so wie Naturwissenschaftler. Mhm. Und irgendwie wird das dann vielen Menschen abgewöhnt über die Zeit. Ne? Also, oder wir gewöhnen uns selber ab. Wir hören dann auf, uns solche spannenden Fragen zu stellen. Und
ja, es gilt ja fast ein bisschen als naiv zu fragen, wo schläft der Mond, ja, tagsüber oder solche Dinge. Ja?
Genau, aber ich glaube, das ist schon, also man sollte sich das so ein bisschen bewahren und ich glaube auch, dass die, also gerade Naturwissenschaftler, die haben das dieses kindliche Experimentelle sich dann irgendwie bewahrt, ja, und sind dann dabei geblieben. Ich glaube aber, dass so philosophische Fragen immer ein bisschen später kommen. Da müssen Kinder dann schon ein bisschen nachdenken können, Sprache, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihre Söhne sind, aber ich würde sagen, das geht dann so Anfang der Pubertät erst los, ja, dass man wirklich so schwierige Fragen stellt. Ja, warum gibt es Ungerechtigkeit auf der Welt? Da muss man ein bisschen mehr wissen. Also das ist jetzt nur nicht diese reine Warum-Frage, warum passiert das, warum wird es dunkel, sondern es sind ein bisschen weitergehende Fragen.
Na, da haben die noch ein bisschen Zeit. Ja, also betreten wir das Wunderland der Wirklichkeit. Welche Schwerpunkte haben Sie sich denn ausgesucht für Ihr Buch?
Ich habe mir 10 Kapitel ausgesucht. Einmal die Themen, wo ich mich selber sehr gut auskenne und ein paar Themen, bei denen ich gedacht habe, das sind Themen, die alle Menschen so interessieren. Ja, also ich habe das dann so geordnet nach diesen Alltagserfahrungen. Also ich habe ein Kapitel heißt dann Sprechen, da geht es um Sprachphilosophie, eins heißt Glauben, da geht es um Gott.
Womit wollen wir denn gleich
träumen,
einsteigen? Suchen Sie sich eins aus. Wollen wir über, ich meine, heute ist Sonntag, vielleicht
gerne.
Reden wir über Glauben.
Ja, da kriege ich auch die meisten Fragen dazu.
Ja, genau.
Zum Glauben.
Super. So, lieber Herr Hübel, Sie sind noch im Hauptstadtstudio in Berlin. Muss ich mir keine Sorgen machen, dass Sie mir hier laufen gehen, ja? Denn wir kommen jetzt zu eines Ihrer Themen in Ihrem Buch, die Suche nach Folge dem weißen Kaninchen. Ja, und wir haben ja eben vor den Nachrichten gesagt, wir wollen so ein bisschen auf das Thema Glaube gehen. Passt ja vielleicht auch ganz gut zum Sonntag. Ne? Denn während wir hier sprechen, sind vielleicht einige in der Kirche oder waren vielleicht am Wochenende in der Moschee, beten zu einem Gott, glauben an ein Leben nach dem Tod. Woher kommt denn eigentlich das Bedürfnis von Menschen an Religion und an Gott zu glauben?
Das ist bis heute ungeklärt. Das ist eine sehr spannende Frage. Da gibt es so viele Theorien dazu, weil Religionen weltweit auch so verschieden sind und so viele verschiedene Elemente beeinträchtigen. Ich finde eine Erklärung von dem französischen Anthropologen Pascal Boyer sehr überzeugend, der sagt, alle Religionen haben irgendwie ein höheres personales Wesen oder viele auch mehrere personale Wesen. Also das sind immer höhere Wesen, die so ein bisschen so sind wie Menschen oder menschenähnliche Eigenschaften haben. Ne? Die können denken, die führen Handlungen aus. Und irgendwie können wir an diese höheren Wesen alles Mögliche andocken. Wir können einen Moralkodex andocken, der von denen uns gegeben wird, von den höheren Wesen. Ja, Gott sagt, was gut ist und was man tun soll. Die Welterklärung, das sind vielleicht Wesen, die etwas erschaffen haben. Vielleicht haben sie das ganze Universum erschaffen, vielleicht haben sie kleinere Dinge erschaffen. Die geben eine soziale Ordnung vor, eine Lebensstruktur. Sie können irgendwie darüber bestimmen, was nach dem Tod mit uns passiert. Also diese Vielfältigkeit, das funktioniert ganz gut, aber es gibt nicht die eine Erklärung. Also manche Leute sagen ja immer so, ja, die Leute hatten Angst vor irgendwas, deshalb haben sich die Götter gemacht. Das ist unwahrscheinlich, weil es viele Götter weltweit gibt, die die Angst den Menschen gar nicht nehmen. Ja, viele Menschen weltweit glauben an Dämonen, an Vorfahren, an Geister, an sehr lokale Gottheiten, die nur ganz bestimmte Fähigkeiten haben. Aber ja.
Ja. Der Atheist sagt ja, man kann Gott nicht beweisen. Der Gläubige sagt, der Atheist kann nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt.
Ja, sieht aus wie ein Streit.
Ja, was ist denn nun richtig? Was glauben Sie?
Sieht aus wie eine Pattsituation. Ich glaube, das ist aber keine Pattsituation, denn wenn man annimmt, dass es etwas gibt, was nicht wahrnehmbar ist oder außerhalb der menschlichen Sphäre liegt, ja, dann muss man wieder gute Gründe haben, um zu sagen, das existiert. Ja, wenn ich jetzt sage, es gibt Elektronen, die kann man zwar nicht sehen, dann muss ich irgendeinen Versuch haben, der das nachweist. Wenn jemand sagt, es gibt Gott, dann ist er in der Bringschuld, dann muss er erstmal sagen, ja, das und das spricht dafür, dass es ein höheres Wesen gibt. Die Nicht-Existenz kann man nicht beweisen. Ich könnte sagen, es gibt das rosa Einhorn, das ist unsichtbar, jetzt beweis mir mal, dass es das nicht gibt.
Aber Sie hatten doch im zarten Teenager-Alter von 13 Jahren selbst eine Erleuchtung.
Ja, das hab ich so genannt, aber ich hatte immer das Gefühl oder diese Angst, dass mir Gott vielleicht zuhört. Und irgendwie 13 Jahre ungefähr in dem Alter war das, dass ich auf einem Nachhauseweg mir dann immer überlegt habe, wie kann ich dann so denken, dass der Gott mir nicht zuhört, dass ich so ein bisschen meine Gedanken für mich habe. Ja, es war so eine, Gott ist dann sozusagen der Chef, so eine Art Gott-NSA habe ich mir da so damals auch mal vorgestellt.
Und das Kapitel auch gleich so genannt, nämlich der Gott im Gehirn.
Genau.
Da sehen Sie, das ist schon alles Wirklichkeit.
Das ist alles Wirklichkeit geworden. Und irgendwie hat es mich dann, ich weiß nicht mehr, wie das kam, habe ich mir gedacht, warum soll ich das eigentlich annehmen, dass das alle sagen das, aber warum ist das eigentlich so? Und dann ging das irgendwie weg, dieses Gefühl, dass da.
Und NSA ist immer noch da.
Ja. Leider.
Jetzt ist es ja so, gläubige Menschen. Ist eine Frage, haben es ja vielleicht leichter, ja, im Leben. Die haben eine Struktur, haben mehr oder weniger rigide Vorgaben, weniger Ängste vielleicht vor dem Alter, vor dem Alltag, vor den Schicksalsschlägen, die der Alltag ja eben auch mit sich bringt. Und dieses ewige Grübeln des Philosophen existiert ja vielleicht etwas weniger. Wem geht es denn nun besser?
Ja, das hängt ein bisschen von der Religion ab. Es gibt natürlich auch Religionen, wenn man jetzt an die Vergangenheit des Christentums denkt, mit diesen ganzen rigiden Handlungsnormen und den ganzen Verboten, und dann musste man mal Angst haben, dass man in der Hölle schlummert. Also ich weiß nicht, ob da wirklich das positive Lebensgefühl überwogen hat oder nicht, vielleicht auch die Angst vor der Hölle, und die ja in den buntesten Farben dann beschrieben wurde. Aber es ist richtig, was Sie sagen, dass religiöse Menschen heutzutage oft weniger stressanfällig sind, weniger Angst haben und mit Schicksalsschlägen besser umgehen können. Ich würde das etwas ketzerisch eine positive Illusion nennen. Ja, also ich glaube nicht, dass Gott existiert und nicht, dass etwas dafür spricht, aber natürlich kann es sein, dass Menschen dadurch ein besseres Leben führen. Und das ist sicherlich, ich würde sogar sagen, das ist relativ gut empirisch belegt. Und die Atheisten haben es dann halt ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube auch, dass es Atheisten gibt, die...
Aber das müssen Sie ja jetzt beweisen, dass es ihn dann nicht gibt. Und warum in Ihren Augen der Glaube eigentlich ein Aberglaube ist, das müssen Sie mir gleich erklären, okay?
Gut, ja.
Danke, dass Sie mein Gast sind. Philipp Hübel ist theoretischer Philosoph und heute mein Gast des Tages. Herr Hübel, wir haben eben uns auf den Weg gemacht, Ihrem weißen Kaninchen zu folgen in einem Ihrer Kapitel Ihres ersten Buches zum Thema Glauben, und waren stehen geblieben bei Ihrer Aussage, dass Sie sagen, es gibt keinen Gott. Und ich habe nochmal gesagt, Glaube ist eigentlich ein Aberglaube, ist auch eine der Theorien, die Sie aufstellen.
Ja, ich muss es jetzt philosophisch noch etwas präziser sagen.
Ja,
ich würde eher so sagen,
es
spricht nichts dafür, dass es einen Gott gibt. Wie gesagt, dass es keinen gibt, das wäre dieser negative Existenzbeweis,
okay.
Das kann man nicht führen,
ja,
weil es könnte ja immer noch sein, dass dann auf einmal doch der Himmel aufgeht und der runterspricht zu uns allen und
dann würden
die Sache
auch Sie sich erschrecken.
Genau, dann würde ich mich erschrecken, aber wenn man genug Hinweise hat, muss man halt auch die Meinung dann ändern. Dann würde ich auch meine Meinung auch relativ schnell ändern. Aber solange das nicht geschieht, bleibe ich dabei, dass erstmal nichts dafür spricht.
Aha. Aber Aberglaube klingt so ein bisschen...
Aberglaube habe ich, glaube ich, so nicht genau gesagt, nur oft wird von den großen Religionen unterschieden zwischen Glaube und Aberglaube. Und viele Anthropologen, also Leute, die sich so ein bisschen mit der Kultur und so menschlichen Phänomenen wie zum Beispiel Religion beschäftigen, die würden sagen, es gibt eigentlich da gar keinen genauen Unterschied. Ja?
Mhm.
Also jeder, der glaubt, es gibt höhere Kräfte, ohne dafür Hinweise zu haben, geht ja immer einen Schritt über das hinaus, was man eigentlich vernünftigerweise annehmen soll. Deshalb, ob man jetzt glaubt, dass Dämonen und Geister existieren, wie viele Naturvölker glauben weltweit, oder wenn einige glauben, dass es mehrere Gottheiten gibt, das ist eigentlich kein Unterschied. Ja? Also wir sind ein bisschen abstrakter, Judentum, Christentum, Islam, die haben diesen abstrakten Schöpfergott, der hat nicht mehr so viele menschliche Eigenschaften wie vielleicht diese personalen Götter, die es in anderen Kulturen gibt. Aber im Prinzip ist da der Übergang fließend.
Aber wenn wir jetzt eben auch nochmal in die Zivilisationen, also in denen diese monotheistischen Weltreligionen eben herrschen und bestehen, da ist ja auch immer schnell Schuld ein signifikantes Merkmal der Moral, auch immer im Zusammenhang mit Glauben. Kann denn der Mensch ohne Schuldgefühle eigentlich leben, oder gehört das mit zu seiner Natur, unabhängig davon, ob er nun ein gläubiger Mensch ist oder eben nicht?
Das, glaube ich, ist ganz klarerweise unabhängig, denn sonst müsste man ja sagen, dass Atheisten keine Schuldgefühle haben. Also Menschen haben Schuldgefühle, wenn sie einen sozialen Übertritt bemerken. Wahrscheinlich ist sowas wie Schuldgefühle oder auch Scham, sogenannte moralische Gefühle sind wahrscheinlich sogar angeboren, und auch einen bestimmten Moralkodex zu haben, nach moralischen Prinzipien zu leben, ist nicht an einen Gottesglauben gebunden. Ja?
Mhm. Also aber werden die nicht oft von Religionen eben auch instrumentalisiert?
Das passiert sicherlich, genau. Also die Moral in den meisten Religionen gehört der Moralkodex zur Religion dazu und ist dann natürlich auch oft von Gott diktiert oder von Allah zum Beispiel jetzt irgendwie vorgegeben, ja, dann wird das von irgendjemandem aufgeschrieben, aber man kann das voneinander trennen, also es muss nicht so sein.
Und kann man sich eigentlich als aufgeklärter Mensch von diesem Begriff der Schuld befreien, denn Schuldgefühle sind ja immer auch, oder führen ja eben dazu, auch Menschen zu unterdrücken?
Da weiß ich jetzt nicht genau, was heißt von den Schuldgefühlen befreien, also...
Also wenn man ein aufgeklärter Mensch jetzt ist und man lässt sich durch Schuldgefühle jetzt nicht instrumentalisieren, müsste
genau.
man sich nicht davon befreien, oder funktioniert das nicht bei uns Menschen?
Ja, wenn man jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel nimmt, ich vergesse, sagen wir mal ein ganz banales Beispiel.
Dass Sie heute mein Gast sind und haben den Geburtstag Ihrer Mutter.
Ich vergesse den Geburtstag meiner Mutter, ist sehr unwahrscheinlich, aber ich vergesse den, und dann würde ich am nächsten Tag anrufen, dann würde ich mich natürlich schuldig fühlen. Aber das muss ich ja nicht mit Gott in Verbindung setzen. Ich würde einfach mich schlecht fühlen. Ja, also als Atheist kann man auch Schuldgefühle haben.
Das stimmt. Ich sehe, so einfach ist dann doch wieder Philosophie und nachzuvollziehen. Wollen wir weiter dem weißen Kaninchen folgen? Was machen wir jetzt? Genießen klingt irgendwie auch ganz schön.
Ja,
Kapitel
gerne.
7, die Kunst der Schönheit.
Genau, da geht es um
Warte,
Schönheit.
Warte, ich blätter vor.
Die alte Frage in der Philosophie ist, gibt es sowas wie universelle Schönheit? Ja, man blickt in den Sternenhimmel, sieht einen Sonnenuntergang und sagt, das finden doch irgendwie alle Menschen schön. Mhm. Oder ist Schönheit subjektiv? Ja, der eine mag Van Gogh, der andere mag vielleicht lieber Rothko, der eine mag lieber Popmusik, der andere Klassik. Das scheint irgendwie, auf der einen Seite scheint es universelle Schönheit zu geben und auf der anderen Seite sehr subjektive. Ja, und das ist ein großer Streit, wo das eigentlich herkommt, Schönheit, und wieso die manchmal subjektiv und manchmal nicht subjektiv ist. Das ist so eine Frage.
Und womit steigen, also mit diesen Fragen steigen Sie dann selber ein und bemerken das bei sich im Alltag, oder sind das schon Themen, die Sie mit philosophischen Kollegen bereits in Ihrem engeren wissenschaftlichen Kreis dann auch schon diskutieren?
Das ist ganz unterschiedlich. Also einige Themen da habe ich schon Seminare dazu gegeben gehabt und habe dann schon jahrelang, jahrzehntelang darüber diskutiert. Andere habe ich mir neu erschlossen. Das Thema Träumen zum Beispiel, da kannte ich mich am Anfang noch nicht so gut aus. Da habe ich mich richtig eingearbeitet. Mhm. Aber über Schönheit hat natürlich jeder schon mal gesprochen. In dem Kapitel geht es auch um Kunst. Früher war ja Schönheit und Kunst sehr eng beieinander. Also der Bereich in der Philosophie heißt Ästhetik. In der Ästhetik als Wissenschaft geht es darum, was ist schön und was ist Kunst. Früher war das eng zusammen, weil die Künstler früher schöne Dinge machen wollten. Ja, schöne Sinfonien, schöne Skulpturen, schöne Bilder. Und heute ist das ein bisschen auseinandergegangen. Ja, es gibt ja Dinge, die schön sind und nichts mit Kunst zu tun haben. Die Natur zum Beispiel. Und es gibt sehr viel Kunst, die nicht mehr schön sein soll primär. Ja, die soll uns irgendwie ästhetisch ansprechen, aber soll uns vielleicht eher verstören,
dann
zum Nachdenken anregen.
Machen wir da vielleicht gleich nochmal weiter, ob wir unseren eigenen Urteilen dann sozusagen noch trauen können, okay?
Gerne.
Gleich mehr mit Ihnen, Philipp Hübel.
Bis gleich.
Philosophen gehen in ihrer Neugier dem Alltäglichen auf dem Grund. So auch mein Gast des Tages, Philipp Hübel. Jetzt zum Thema Schönheit, wie wir ja angekündigt haben, lieber Herr Hübel. Und allgemein als schön gelten ja Sternenhimmel, Nofretete, Sonnenuntergänge, Schokolade und bei vielen Frauen, glaube ich, auch noch George Clooney. Aber gibt es das eigentlich, ewige Schönheit?
Genau, das sind die Beispiele, die dann oft genannt werden von den Verteidigern, die sagen, es gibt sowas wie ewige Schönheit, und die Gegner sagen dann immer, naja, aber wenn wir uns jetzt so Geschmack anschauen, Modegeschmack, Musik, persönliche Vorlieben, dann scheint es doch sehr unterschiedlich zu sein. Ja? Also der Mitte-Medien-Hipster, der mag dann dänische Möbel aus den 50er Jahren, der trägt eine Röhrenjeans und hört Elektromusik abends. Aber die Rechtsanwältin aus Köln beispielsweise, die mag dann lieber Klassik, geht ins Theater und zieht sich eher vielleicht klassisch an. Ja? Also wie kann es dann überhaupt so etwas geben wie ewige Schönheit? Und ich glaube, die Gegner der ewigen Schönheit, die gucken immer ein bisschen zu speziell. Die sagen, naja, schau doch mal an, der eine mag rot und der andere mag blau. Da gibt es doch offenbar einen subjektiven Unterschied. Und die sehen nicht, dass oft hinter diesen subjektiven Schönheitseinschätzungen sowas wie allgemeinere Prinzipien liegen.
Mhm, aber wenn wir jetzt, weiß jetzt nicht, ob Sie bei Facebook sind, ich glaube nicht.
Doch, bin ich. Ich habe sogar eine Autorenseite.
Okay, also wenn Sie jetzt auf Ihrer Autorenseite ein Foto, das ist ja auch das, was Sie beschreiben jetzt in Ihrem Buch vom letzten Urlaub, veröffentlichen, vielleicht mit einem schönen Strand, ich weiß nicht, ob Sie das tatsächlich tun würden, Palmen, dann würden wir das doch alle als schön empfinden. Es gibt doch bestimmte Dinge, bei denen sich fast alle einig sind.
Genau.
Andere muss man vielleicht kulturell erlernen.
Genau. Und ich glaube, eigentlich haben Sie gerade die Lösung des Problems genannt. Ich glaube, die Lösung ist genauso einfach, wie Sie gerade gesagt haben. Es gibt so etwas wie, also da muss man eher dann auch wirklich bei den Psychologen und Neurowissenschaftlern nachschauen. Ja? Die haben dann einfach rausgefunden, es gibt so etwas wie ein Schönheitszentrum in unserem Hirn. Mhm. Oder man sagt, das wird oft das Genusszentrum genannt. Und das springt dann halt immer an, wenn uns Dinge Genuss bereiten. Und da gibt es sowas wie eine Voreinstellung. Ja, das ist angeboren, dass zum Beispiel uns süße Dinge machen uns Spaß. Oder wenn wir so ein Kindchenschema sehen, ein kleines Kind, dann sind wir ganz entzückt. Ja, oder wenn wir eine sonnenbeschienene Blumenwiese sehen oder einen Strand, das löst in uns positive Gefühle aus. Und das ist weltweit bei allen Menschen dasselbe.
Also,
aber das Modul ist oder dieses Zentrum ist so gut gebaut, dass es auch durch persönliche Erfahrung veränderlich ist und auf persönliche Erfahrung auch reagieren kann. Das heißt, wenn jemand sehr positive Erfahrungen gemacht hat mit, sagen wir mal,
Abi-Prüfung.
Mit der Abi-Prüfung, dann ist er jemand, der dann vielleicht später Lehrer wird oder sich da gern dran zurückerinnert. Und andere Leute haben dann eher mit der Abitursprüfung eher Angst.
Also wir sind schon mittendrin, diesem weißen Kaninchen zu folgen, ja, und haben diese Tür geöffnet, mit Neugier auf unseren Alltag zu schauen. Und diese Hase auf dem Cover sieht so ein bisschen aus wie so ein weißes Kaninchen, was ich mal hatte. Die musste ich immer folgen, weil das alle Kabel anfraß. Aber Iris hoppelt ja weiter durch die Kapitel und erstaunlicherweise sind auch Themen drin wie Gefühle und so Körperlichkeit.
Genau, das sind Themen, die in der Philosophie in den letzten 20 Jahren so die ganz heißen Themen sind. Die wurden ein bisschen vernachlässigt.
Mhm. Was versteckt sich denn dahinter?
Bei den Gefühlstheorien geht es einfach darum, was sind Gefühle? Ja, also Angst, Zorn, Neid, Scham und so weiter. Was ist das überhaupt? Und welche Funktionen spielen sie vor allen Dingen in unserem Leben? Und welche Funktion haben sie mal in der Evolution gespielt? Das sind große Fragen. Und da haben die Evolutionsbiologen, die Psychologen, die Neurowissenschaftler einfach sehr, sehr viel rausgefunden in den letzten 20, 30 Jahren. Und darauf haben dann Philosophen reagiert und sich überlegt, wie passen dann zum Beispiel Gefühle zu anderen Überlegungen, die wir haben über die menschliche Natur.
Und Sie als junger Philosoph sind auch jemand, der sich damit beschäftigt. Und was ist jetzt die brennende Frage beim Thema Körper, Körperlichkeit? Also den Körper, den fühlen wir doch eigentlich alle.
Genau,
was gibt es denn da für Körper, philosophische Fragen? Den haben wir ja im Gepäck.
Genau, den Körper haben wir immer dabei, aber er tritt relativ stark in den Hintergrund und wir merken sehr oft, dass wir einen Körper haben oder unsere Körpergrenzen oder unsere Position im Raum, erst wenn wir solche wenn uns was passiert, ne? Wir stoßen uns das Knie, merken, oh, da war was. Also unser Körper ist selten im Zentrum des Bewusstseins. Er ist immer irgendwie da, aber ein bisschen weiter hin. Und auch da gibt es sehr viele spannende Versuche über Illusionen, die in der letzten Zeit gemacht wurden und die jetzt die Philosophen dazu geführt haben, mehr über den Körper nachzudenken. Eine berühmte Illusion, die Aristoteles schon kannte, ist heißt auch Aristoteles Illusion, wenn man die Finger kreuzt und über die Nasenspitze reibt, fühlt es sich an, als hätte man zwei Nasen. Und
ich mach das mal kurz.
Ja, müssen wir mal machen mit den Fingerkuppen, Zeigefinger und mit Mittelfinger kreuzen und dann so langsam über die Nasenspitze reiben.
Stimmt.
Und dicker wirklich. Das ist bis heute noch nicht klar, warum das so ist, aber es zeigt, dass unser Körper für bestimmte Illusionen anfällig ist. Und dann fragt man sich natürlich gleich danach, wo ist unser Körperbild eigentlich abgespeichert und in welchem Format? Ja, haben wir dann ein Bild von unserem Körper im Kopf oder haben wir Wissen über unseren Körper? Und wahrscheinlich gibt es da sogar zwei Speicherform, ja, eine sozusagen eine innerlich gefühlte Speicherform, die eher so bildhaft ist und eher eine sprachliche. Und das kann man dann wiederum dann anwenden, diese Erkenntnisse auf ganz alltägliche Phänomene, zum Beispiel Magersucht ist ein Thema, was viel in der Psychologie diskutiert wird, mittlerweile auch von
die falsche Körperwahrnehmung.
Genau, weil da offenbar was von diesem subjektiven Körperbild kaputt ist. Also jemand, der weiß, das sind ja oft Frauen, also Frauen, die wissen, ich wiege jetzt unter 50 Kilo bei 1,75 Meter, das ist viel zu wenig. Die wissen das abstrakt, also das Wissen ist da, aber dieses Gefühl, dünn zu sein, ist dann irgendwie nicht da. Also da können diese beiden, wie kann man sagen, Speicherformate im Kopf auseinandergehen.
Herr Hübel, ich muss jetzt noch mal ein bisschen weiter an dieser Nase reiben. Ja, wir spielen jetzt ein bisschen Musik und ob man sie eigentlich auch auf eine Party mitnehmen kann und wie Leute dann reagieren, wenn sie sagen, sie sind Philosoph, erklären Sie uns vielleicht gleich.
Okay.
Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie sehen Philosophen immer gut aus, Herr Hübel. Muss man, wenn man so gut aussieht wie Sie, dann auch in die Philosophie einsteigen? Zumindest alle die, die sich in die Öffentlichkeit wagen. Ja?
Also erstmal vielen Dank für das versteckte Kompliment. ist das so, dass alle, die in der Öffentlichkeit...
Ja, also die wenigsten Philosophen, die in die Öffentlichkeit gehen, gut, Sloterdijk könnte mal ein bisschen mit den Haaren was machen, aber ansonsten sind die wenigsten bucklig und irgendwie dreieugig. Das heißt, die Frauen liegen ihnen zu Füßen, wenn sie auf eine Party gehen und dann noch sagen, sie sind Philosoph, oder?
Naja, wenn ich die Wahrheit sage, müsste ich ja sagen, ich bin Beamter im Lande Baden-Württemberg. Das ist dann immer nicht so positiv.
Stehen Sie schon mal alleine in der Küche?
Ja.
Aber stimmt das Gerücht, das Sie mir erzählt haben, Sie putzen bei der NASA, statt zuzugeben, Sie seien Philosoph?
Ach so, ja, ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da war ich ein bisschen jünger und habe verschiedene Lebensläufe mal so virtuell ausprobiert. Ach wenn so. Ich gefragt wurde, haben ja, glaube ich, alle schon mal gemacht. Raumpfleger bei der NASA war eine, ich weiß nicht, das ist irgendwie im Gespräch entstanden. Die Leute glauben einem eher absurde Geschichten. Also wenn ich sage, ich bin Investmentbanker aus Schottland und bin in Kapstadt aufgewachsen, spreche trotzdem perfekt Deutsch, das glaubt man einem eher, als wenn man sagt, man macht Philosophie an der Uni. Das ist irgendwie komisch. Aber
wie sind denn die Reaktionen, wenn Sie formulieren, Sie sind Philosophikus?
Philosophikus, ja.
Philosophikus.
die sind ganz unterschiedlich. Also es gibt immer so eine komische Mischung aus schon Bewunderung auf der einen Seite, also dass jemand, der sich mit so ganz weltfremden oder ganz abstrakten Fragen beschäftigt, das finden Leute schon irgendwie toll, aber auch befremden, weil viele Leute sagen, was macht man damit? Was hat das überhaupt mit dem Leben zu tun?
Und wir haben ja heute gerade versucht zu klären, dass es eben nicht so weltfremd ist. Meinen
genau,
Sie, das ist uns gelungen?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das kann man auch den Leuten dann auch mal relativ schnell klar machen.
Jetzt geht das Gerücht um, Sie besitzen keinen Fernseher. Wahrscheinlich, weil es dort so wenig philosophische Sendungen gibt.
Ja, ich bin mal gefragt worden. Ich habe keinen Fernsehanschluss. Mittlerweile habe ich ein Fernsehgerät. Mein Bruder hat mir eins geschenkt. Aber ich mache das, was viele meiner Generation auch machen. Ich schaue, wenn die Formate online. Also ich habe jetzt nicht mehr dieses, dass ich mich vor den Fernseher hinsetze. Das habe ich früher mal gemacht.
Sie kreuzen nicht mehr an in Ihrer abonnierten Fernsehzeitung.
Nein, das mache ich nicht mehr.
Sind Sie eigentlich der Meinung, dass Philosophie ein Schulfach sein sollte?
Ja, finde ich unbedingt, finde ich sehr wichtig. Ich würde den Fächerkanon sowieso ein bisschen umgestalten, aber ich denke, Philosophie als Fach, nicht nur Ethik, das wird ja in vielen Schulen gemacht, sondern Philosophie als eigenes Fach ist extrem wichtig. Also argumentieren lernen, so die allgemeinen Fragen stellen, die Grundlagen der Wissenschaften des Alltags, das sollte jeder können.
So, jetzt packen Sie Ihr Kaninchen ja wieder ein, ja? Auf unserer Seite bei hr3 ist der Buchtitel auch nochmal Folge dem weißen Kaninchen in die Welt der Philosophie. Und was machen Sie heute an diesem schönen Sonntag? Darf ich das fragen?
Ich muss tatsächlich noch Hausarbeiten korrigieren.
Oh, komm, Streber. Jetzt? Es sind doch Semesterferien.
Gerade in den Semesterferien hat man mal Zeit für so schöne Dinge wie Hausarbeiten.
Na gut, dann wünsche ich den Studenten gute Abschlüsse und Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Danke, dass Sie unser Gast waren und ja, bis bald mal. Ne?
Ihnen auch, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
hr3, Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.